SWR aktuell Kontext.
Heiß, heißer Juni 2026. Eine Hitzewelle hat Deutschland erreicht und sorgt für Temperaturen über 30 Grad. Und das tagelang. Abkühlung? Kaum in Sicht, aber die Suche danach ist groß. Wasser soll es richten. Flüssig und kühl. Wie begleitet uns Wasser durch die heißen Tage? Darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext mit Julia Salinas. Viel trinken, heißt es von allen Seiten. Und am besten hat jeder eine Trinkflasche dabei, die man nachfüllen kann, wenn das Wasser leer ist. Doch wo? Im öffentlichen Raum gibt es immer mehr sogenannte Refill, also Nachfüllstationen. Das können Cafés, Restaurants oder auch Läden sein, die kostenlos ihr Leitungswasser zum Nachfüllen der Flasche anbieten. Dahinter steckt die Refill-Initiative, die mit ihrem Konzept nicht nur den Vorteil für den Menschen sieht, sondern auch den für die Umwelt. Denn wer nachfüllt, kauft nicht neu, sagt Nadine Gode aus der SWR-Umweltredaktion.
Refill hat das mal ausgerechnet. Allein die Herstellung einer 1 Liter PET-Flasche braucht rund 31 Gramm Rohöl und 5 Liter Wasser. Und davon kaufen wir in Deutschland rund 9 Milliarden jährlich. Jede einzelne Flasche muss produziert, transportiert, später recycelt oder entsorgt werden. Wer stattdessen seine eigene Flasche immer wieder mit Leitungswasser auffüllt, der spart Plastik, Energie und CO2. Leitungswasser hat ohnehin eine deutlich bessere Klimabilanz als abgefülltes Wasser und ist auch noch die günstigste Option.
Günstig, ja, aber längst nicht für alle ohne weiteres verfügbar. Denn ob ein Nachfüllen der Trinkflasche möglich ist, hängt vom Angebot ab. Umweltredakteurin Nadine Gode.
Das Angebot ist regional sehr unterschiedlich. In vielen Innenstädten, etwa in Mainz, Heilbronn, Kaiserslautern, Stuttgart oder in Mannheim, da gibt's schon ein richtig dichtes Netz. Da machen Cafés, Restaurants und Geschäfte mit, aber auch Bibliotheken, Hotels oder sogar Zahnarztpraxen. Je weiter man raus aufs Land oder in kleine Orte kommt, desto dünner wird dieses Netz oft. Spannend ist aber, es hängt gar nicht nur von der Größe einer Stadt ab. Während Bad Dürkheim gerade mal 2 Refillstationen hat und Sinsheim oder Remagen jeweils nur eine zentral gelegene, kommt das rund 5.500 große Kusel auf 13 Stationen. Das zeigt, entscheidend ist oft, wie engagiert die Menschen und Einrichtungen das Projekt vor Ort überhaupt unterstützen.
Einige Städte bemühen sich mit sogenannten Trinkwasserbrunnen, den Durst der Menschen zu stillen. Das können eigens installierte Brunnen sein oder aber umgerüstete Brunnen, die ohnehin in der Innenstadt stehen. So wie in Villingen-Schwenningen, da gibt es 2 solcher Trinkwasserbrunnen, erzählt Oberbürgermeister Jürgen Roth im Gespräch mit SWR aktuell. Außerdem bietet die Stadt Abkühlung durch Nebelduschen an. 4 solcher Türrahmen mit Sprühnebel zum Durchlaufen gibt's in der Stadt, Marke Eigenbau. Wenn die Kosten zu hoch sind, wird der Oberbürgermeister kreativ.
Dann habe ich mir in unserer tollen Schlosserei bei den technischen Diensten 4 solcher Türrahmen, hätte ich jetzt mal gesagt, machen lassen und dann mit entsprechendem Equipment aus den Baumärkten haben meine Leute das hervorragend gelöst. Abends wird es außer Betrieb gesetzt und jeden Morgen geht jemand von den technischen Diensten vorbei und desinfiziert die Düsen, dass da nichts passieren kann.
Sicherheit geht vor, auch auf dem Wasser. Wer dort arbeitet, spürt die Hitze ganz anders, obwohl er oder sie von Wasser umgeben ist. So wie Rebecca Heller. Sie ist Binnenschifferin und steuert mit ihrer Familie Frachtschiffe auf dem Neckar und dem Rhein. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Fischer berichtet sie, wie ihr und ihre Crew die Hitze an Bord zu schaffen macht.
Frau Heller, wir schwitzen schon an Land. Wie extrem ist die Hitze denn gerade bei Ihnen an Bord für Sie und Ihre Familie?
Also die Tage sind auch für uns echt extrem. Mein Mann, ganze Zeit eigentlich draußen am Deck arbeiten zu verrichten, die geplant waren. Es ist da den ganzen Tag draußen zu stehen, das ist auch für uns extrem. Gerade der Stahl, das Eisen erhitzt sich ja extrem und die Wasserspiegelung kommt dazu. Also es ist wirklich auch für uns anstrengend.
Mit diesen heißen und auch teilweise trockenen Sommerwochen wächst ja auf den Flüssen direkt immer die Sorge vor Niedrigwasser. Auch vergangenes Jahr im Juni gab es schon eine Hitzewelle, deswegen konnten Frachtschiffe an Engstellen wie in Kaub am Mittelrhein nicht mehr voll beladen werden. Wie groß ist denn da jetzt gerade die Sorge, dass sich sowas wiederholt?
Oh ja, wir beobachten die Wasserstände jeden Tag. Ja, wir haben jetzt auch wieder Respekt, was da jetzt auf uns zukommen könnte. Ich frage meinen Mann auch jeden Tag, wann kommt endlich mal irgendwie Regen? Der Bodensee, das ist ja für uns eine Angabe, wie der Wasserstand sich da weiterentwickelt, ist wichtig für uns und den beobachten wir auch jeden Tag, kommt was dazu, kommt nicht dazu, es regnet ja nirgends. Ja, wir sind gespannt. Mein Mann hat schon gesagt, nicht, dass sich so ein Hitzesommer wiederholt mit Niedrigwasser, das wäre auch für uns nicht so schön.
Was würde das konkret für Sie und Ihr Schiff bedeuten, wenn es extremes Niedrigwasser gibt?
Also als Beispiel, ich könnte 1450 Tonnen laden und ich glaube, das Wenigste, was wir abladen konnten, waren 300 Tonnen, weil der Wasserstand einfach nicht mehr hergegeben hat. Und das ist dann halt auch für uns finanziell ein Problem, wird es dann, weil wir haben das volle Schiff und können nur noch 300 Tonnen mitnehmen. Und ich meine, die Kosten sind für uns die gleichen, die Grundkosten vom Schiff. Und die Ware wird dann teurer, was dann im Endeffekt auch irgendwie wieder bezahlen muss und auch da nicht bezahlen möchte vielleicht. Genau. Und halt noch größere Schiffe, wir sind noch ein kleines Schiff und größere Schiffe haben dann das Problem, dass sie vielleicht gar nicht mehr fahren können, weil die Schiffe zu tief im Wasser liegen, wo sie dann zum Stillstand kommen können. Genau, das sind alles so Probleme, mit denen wir uns, ja.
Sie fahren ja auf dem Neckar und auf dem Rhein. Jetzt ist der Neckar im Gegensatz zum Rhein voller Staustufen und Schleusen. Ist das ein Vorteil in heißen und trockenen Phasen?
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Die Staustufen regeln ja den Wasserstand und dadurch hat man ja eigentlich eine geregelte Wassertiefe. Das ist ein bisschen da einfacher zu organisieren, sage ich mal, wie auf dem Rhein. Aber nur auf dem Neckar hin und her fahren funktioniert halt auch nicht für uns, die Reisen. Ja. Also man kommt dann immer wieder in die Gebiete, wo man dann halt auf Wasserstand achten muss. Wenn man halt aus Mannheim rausfährt, aus dem Neckar, da fängt es dann halt schon an, die erste Brücke, die es da gibt, da ist gleich schon eine Sandbank und da muss man halt drauf abladen und dann heißt es auch, dass man ja, trotzdem auf dem Neckar nicht die volle Ladung mitnehmen kann, die man für den Neckar machen könnte. Und weil man auf den Rhein kommt, geht es halt da nicht.
Sagt Binnenschifferin Rebecca Heller. Sie steuert mit ihrer Familie Binnenschiffe auf dem Neckar und dem Rhein. Wir bleiben auf dem Rhein und bei der Idee, sich in dem Fluss, der ja auch durch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz fließt, abzukühlen. Diese Idee haben einige Menschen bei diesen Temperaturen. Eine gute ist es deshalb aber nicht, sagt Marco Vogt, Pressesprecher der DLRG Rheinland-Pfalz. Er rät dringend davon ab, im Rhein zu baden.
Der Rhein ist einfach eine sehr stark gefahrene Schifffahrtsstraße, die alles andere als für Schwimmen geeignet ist. Und die Fahrtschiffe, die dort fahren, fahren in einer Fahrrinne, die doch noch deutlich tiefer ist als das, was man von außen vermuten könnte. Das heißt, es ist keine lineare, abgehende Fließgeschwindigkeit, sondern im Gegenteil, es ist eine stärkere Fließgeschwindigkeit, die in dem Rhein herrscht. Sie werden da unweigerlich reingezogen und eine Schiffsschraube, mit der legt man sich definitiv nicht an.
Doch nicht nur in großen Flüssen wie dem Rhein lauern Gefahren. Auch in kleinen fließenden Gewässern an Flüssen und Bächen mitten im Wald zum Beispiel ist Vorsicht beim Baden geboten. Zu beachten seien nicht nur Wassertemperatur und Strömung, sondern auch mögliche Rettungswege, sollte doch mal was passieren, sagt Marco Vogt.
Algen, Steine, Schlamm erhöhen extrem die Sturzgefahr. Und wenn man so ein Kind durch die Gegend hopst, und das ist ja relativ entspannt damit und sieht auch die Gefahr nicht, und aufschlägt auf eine scharfe Kante, dann ist das Problem relativ schnell da. Und dann kriegt man so schnell auch gar keinen Rettungsdienst dorthin. Denn wenn keiner da ist und das Kind, was er sich eine heftige Kopfverletzung hat, die ist eine schnelle Versorgung bedingt, ist das nicht so einfach.
Gibt Marco Vogt vom DLRG in Rheinland-Pfalz zu bedenken. Vielleicht dann also doch lieber ins Freibad, wenn es denn noch eins gibt. Denn die Betriebskosten von Schwimmbädern sind hoch und machen den Kommunen zu schaffen. Es drohen Schließungen. So auch in Stuttgart. Im Stadtteil Buttnang setzen Freiwillige alles daran, ihr Bad zu erhalten, wie Hendrik Huber berichtet.
In Buttnang hat das Freibad vom Athletiksportverein seine Tore geöffnet. Die Stammgäste feiern die neue Badesaison mit Sekt, Kuchen und Häppchen.
Komm mal her. Freibaderöffnung mit echter Bademütze. Ja.
Doch die fröhliche Stimmung trügt. Vielleicht wird das die letzte Saison des Stuttgarter Freibads. Weil die Stadt weniger Gewerbesteuereinnahmen hat, muss gespart werden. Das trifft die Schwimmbäder von 4 Vereinen. ASV und MTV in Buttnang, SSV Zuffenhausen und SV Cannstatt. Seit 2024 haben die Schwimmbäder Zuschüsse von rund 1,4 Millionen Euro pro Jahr erhalten. Im nächsten Jahr bekommen sie von der Stadt nur noch die Hälfte. Andreas Gölz ist ehrenamtlicher Freibadverwalter beim ASV Buttnang. Er geht vom Schlimmsten aus.
Das heißt, wir müssten 50% der Betriebskosten einsparen. Und das ist nicht leistbar für keines der Bäder. Das heißt also, im Worst Case stehen Schließungen und Verringerung der zur Verfügung stehenden Wasserflächen im Raum.
Andreas Gölz hält das Freibad in Buttnang bisher mit seinem 10-köpfigen Team an Ehrenamtlichen am Leben. Seiner Rentner-Gang, wie er sie nennt. Die hier regelmäßig herkommen, wissen die Arbeit der Ehrenamtlichen zu schätzen. So auch Angela Eichele.
Ich denke, ohne die Ehrenamtlichen hier würde es gar nicht laufen. Da könnte man eigentlich, würde wahrscheinlich nächstes Jahr dann nicht mehr ins Wasser, wenn das eingestellt wird, wenn es reduziert wird.
Angela Eichele hatte Freibadverwalter Gölz für den Ehrenamtspreis Stuttgarter des Jahres vorgeschlagen. Im März gewann er den zweiten Platz und damit 3.000 Euro. Mit dem Geld kaufte Andreas Gölz einen neuen Schirm fürs Kinderbecken. Neu gekauft wird hier aber nur dann, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Die Ehrenamtlichen reparieren nämlich, wo sie nur können. Nachwuchs fehlt wie überall und die Ehrenamtlichen werden immer älter. So wie Kurt Schill, der als Feinmechaniker im Freibad aushilft.
Ich bin jetzt 81 und mache das seit 2007, da bin ich in Rente gegangen und seitdem bin ich hier am Schrauben.
Die sogenannte Rentnergang ist größtenteils über 80. Mit 71 Jahren ist Richard Zenz eines der jüngsten Mitglieder. Er hält regelmäßig die Technik in Schuss, denn...
Wenn die Technik nicht läuft, müssen wir das Ding schließen und zumachen.
In dieser Saison läuft die Wasserpumpe aber noch und die ersten Badegäste kaufen wie schon seit Jahren ihre Saisonkarte. Ob die Botenanger aber auch im kommenden Jahr wieder in ihr Freibad gehen können, das ist Stand heute noch unklar.
Also heißt es, diese Saison nochmal auszukosten. Flüssig und kühl. Wie begleitet uns Wasser durch die heißen Tage? Das war ein SWR Aktuell Kontext von Julia Salinas.